Auch in diesem Raum wollen wir zuallererst zu dir kommen, zu dir, unserem Gott. Und sind so froh, dass durch Jesus Christus die Tür weit offen ist. Dass wir diesen freien Zugang haben zu dir, unserem Vater. Und dass dein Wort uns sagt, dass es diesen Thron der Gnade gibt, zu dem wir kommen können. Und so kommen wir auch heute Morgen zu dir und sind froh, dass du uns erwartest und dass du gerne gibst. Und ich mich immer wieder an dieses Psalmwort erinnere, wo du uns aufforderst, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Und so bitten wir dich, dass du uns heute Morgen, die wir mit geöffnetem Mund dasitzen, dass du uns heute Morgen satt machst. Satt durch dein Wort, durch das, was bei uns ankommt, was wir lesen, was wir hören, was durch deinen guten Heiligen Geist hineintransportiert wird in unser Leben. Und du bist ja der Einzige, der jeden von uns kennt und nicht nur so äußerlich und oberflächlich, sondern bis in die tiefsten Tiefen unserer Persönlichkeit kennt. Du hast uns geschaffen, vor dir sind wir ein offenes Buch, du kennst alles. Und jetzt bitten wir dich, tu uns Gutes durch dein Wort. Großer, heiliger, liebevoller, treuer, wegführender Gott, wir ehren dich und beten dich an. Amen.
Das wird heute Morgen sehr intensiv. Ich habe euch gewarnt, gestern Abend. Es ist tatsächlich so, dass die Mose-Geschichte so groß ist und auch so tief geht, dass das unmöglich ist, das jetzt in weniger als einer Woche zu besprechen miteinander. Aber wir versuchen das und ich hoffe, dass es diese Woche für Sie eine Ermutigung sein wird, um zu Hause die Geschichte nochmal weiterzulesen, weiter darüber nachzudenken. Sie schreiben hier auch einiges auf. Manchmal ist es dann so, dass man das zu Hause wieder vergisst. Das liegt irgendwo, das war schön die Woche, jetzt kommt der Alltag wieder. Aber ich möchte Sie ermutigen, wirklich weiterzumachen. Jetzt auch hier in Gesprächen miteinander dieses Thema anzufassen. Und auch sehr offen dafür zu sein, was Gott uns sagen will. Das Puzzle ist angekommen, liegt auf dem Stricktisch. Dort, wo man strickt, habt ihr gestern schon gesehen. Das wird jetzt stricken und puzzeln. Aber die Stricker sollte man viel Raum lassen, denn die haben voriges Jahr für mich Socken gestrickt. Also, sei nett zu ihnen. Ich habe eine ganz große Freude mit meinen Langsteinbacher Höhe-Socken. Gut, 1. Mose. Wo waren wir verblieben? Wir waren dort angekommen, wo die Mutter von Mose ihr Kind abgeben musste. Und wir haben ganz kurz darüber nachgedacht, wie schmerzlich das gewesen sein muss, wenn man als Mutter sein Kind abgeben muss. Sie hat es wahrscheinlich in den Jahren, die gefolgt sind, darauf gefolgt, nicht mehr gesehen. Denn es wird ja ganz klar gemacht in der Bibel, er wurde der Sohn der Tochter des Pharaos. Also wirklich abgeben. Ich brauche hier was. Ja, man nimmt an, das habe ich gestern auch schon gesagt, dass Mose etwa 4 Jahre zu Hause gewesen ist. Es gibt auch Menschen, die denken, dass es länger war. Wir wissen es nicht, es waren einige Jahre. Und das waren die Jahre, die für ein Kind sehr wichtig sind, weil diese Jahre eben ein Kind sehr prägen. Und Mose hat sicherlich in diesen Jahren viele Geschichten über sein Volk, über die Geschichte seines Volkes gehört. Denn das ist bis heute in jüdischen Familien so, das hat Gott auch so gesagt, das sollte man machen, dass immer wieder erzählt wird. Immer wieder auch vom Auszug, vor allem bei dem Passafest, bei der Sedermahlzeit vor dem Passafest, da kommen wir auch noch drauf. Immer wieder wird erzählt, wird nachgefragt. Das muss einen bleibenden Eindruck auf Mose gemacht haben. Und wir entdecken auch später in der Geschichte, dass es Mose auch wirklich sehr bewusst war, dass er einer vom Volk Israel war. Aber die Abgabe, wir haben da gelesen, er wurde ihr Sohn. Ich bin hier bei 1. Mose, das hilft mir nichts, ich muss 2. Mose haben. Zweite Mose 10, Kapitel 2, Vers 10. Da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Ganz praktisch bedeutet das, dass Mose sich verabschieden musste von seiner Geschichte, von seiner Herkunft. Denn er sollte jetzt ein Ägypter werden. Er musste alles, was an Israel erinnerte, eigentlich loslassen. Er musste seine Identität aufgeben. Und hier liegt auch eine Herausforderung für uns, die wir in der Welt leben. Aber Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Diese Welt wird immer gottloser, wird immer heidnischer. Und es ist so leicht, unsere Identität zu vergessen und uns mitreißen zu lassen von dem, was hier normal ist, was aber in Gottes Augen nicht normal ist. Wir haben eine Identität in Jesus Christus als geliebte Kinder Gottes. Und Mose Identität war auch, er war einer von dem Volk Israel. Und es wird gefährlich, ein ganz junges Kind wird jetzt aufgenommen und soll am Hof leben. Wie hält er das aus? Wie hält er fest an seiner Identität? Und wir denken hier an Daniel, können an Daniel denken. Der sollte ein Babylonier werden, sollte sogar einen neuen Namen bekommen. Aber dieses Kind ist ein Kind Israels. Wir sind in der Welt, aber nicht aus dieser Welt. Wer den Vers noch nachlesen will, Johannes 17, Vers 6, oder wie Paulus es sagt in Philipper 2, Vers 15, wir sind gemeint als Himmelslichter in dieser Welt. Wir sind Kinder des Himmels. Wir sind Himmelbürger, sagt Paulus auch. Dann der Name Mose oder Mosche. Das hebräische Mosche stammt von Mascha, ziehen. Mose wurde ja aus dem Wasser gezogen. Und in ägyptischer Sprache soll Mosche Kind oder Sohn bedeuten. Er ist aus dem Wasser, er ist aus dem Nil gezogen worden. Ja, jetzt bekommt er eine tiefgehende Ausbildung am Hof Ägyptens. Er lernt lesen, schreiben, rechnen. Er soll die ägyptische Sprache lernen, vielleicht auch Fremdsprachen von anderen Völkern. Er hat ägyptische Texte studiert, sich beschäftigt mit Literatur. Er hat sich beschäftigt mit Verwaltung. Er hat sicherlich miterlebt, dass Leiter aus anderen Ländern zu Besuch kamen. Vielleicht war er mal dabei, wurde mit eingeführt. Er war ja offiziell jetzt der Enkel des Pharaos. Und wieder denke ich an meinem Land und unsere Königin. Und da haben wir doch erlebt, wie unser Kronprinz, der bald König werden soll, Wilhelm Alexander, langsam eingeführt wurde. Seine ersten Sitzungen miterlebte und auch mal was sagen musste. Und das wird hier auch so gewesen sein. Vielleicht war er dabei, als der Pharao mit politischen Ratgebern oder mit Vertretern anderen Ländern gesprochen hat oder als man über die Sklaven gesprochen hat und über die Maßnahmen, die man nehmen wollte, um das alles gut verlaufen zu lassen. Wie sollte man das organisieren, dass man 10.000 Sklaven an einem Ort bekommt? Wie soll man das organisieren mit Essen und Trinken? Wie bringt man sie hin? Das alles sind Dinge, die Mose miterlebte und die er später gebrauchen konnte. Es heißt in Apostelgeschichte 7, 22 in der Rede von Stephanus, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Er lernte alles kennen. Und das hatte alles später seinen Nutzen. Denn später, als er gut 1,5 Millionen Menschen durch die Wüste führen musste. Wie kriege ich 10.000 Sklaven an diese Stelle? Wie kriege ich 1,5 Millionen Leute in Bewegung? Wie setze ich die in Bewegung? Wie motiviere ich sie? Ein Kommentator hat geschrieben, die Feinde der Hebräer erzogen das Kind. Die Henker des Volkes Gottes rüsteten ihn zu mit den Waffen der Kenntnis, womit er später ihnen ihre Beute entreißen würde. Gottes Wege sind ganz besonders. Ich habe meinen Kugelschreiber verloren, aber ich habe hier was. Ja, in 2. Mose 2, Vers 11 lesen wir, da ist Mose erwachsen geworden, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Es heißt in Apostelgeschichte 7, 23, lesen Sie den Kapitel nochmal heute, als Mose 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Er hatte sie nicht vergessen. Und er wollte sich erkundigen, wie es ihnen ging. Er wollte mal nachsehen, er ist interessiert gewesen. Es hat ihn bewegt, wie geht es meinem Volk? Und dann nimmt er wahr, dass jemand ein Hebräer schlägt. Er sah, Vers 11, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Und da schaut er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Er reagiert mit Gewalt. Er tötet einen Menschen. Er macht das wohl überlegt, denn er schaut zuerst nach links und dann nach rechts. Er schaut sich nach allen Seiten um, um sich davon zu vergewissern, dass ihn niemand sieht. Und dann tötet er den Ägypter und versteckt ihn, begräbt ihn. Mose zeigt uns hier, das ist schon mal positiv gesagt, dass sein Herz für die Bedrückten schlägt und dass er keine Ungerechtigkeit duldet. Und er zeigt uns auch, dass sein Herz immer bei seinem Volk geblieben ist, aber sein Handeln ist nicht zu verteidigen. Das ist ein Mord. Zwar ist es seine Berufung, um Israel aus dem Sklavendienst zu befreien, aber diese Tat ist voreilig, ist auf heftig und er macht das auf eigener Faust. So etwa wie Petrus später das Ohr eines Soldaten abhackt, wenn Jesus verhaftet wird. Es ist voreilig. Es ist Menschenwerk. Er braucht noch eine Läuterung und die bekommt er. Und zwar 40 Jahre lang in der Wüste. Das Herz von Mose zeigt sich hier. Hebräer 11, 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Und er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Das geht schon tief, oder? Und er ist hier wieder ein Typus von Jesus. Philipper 2. Jesus war ein Königssohn, er hat aber seinen Thron verlassen, hat seine Position aufgegeben, um uns, die Bedrückten, uns, die Sklaven der Sünde, zu retten. Da sieht man immer wieder ein Bild des Evangeliums in dieser alten Geschichte. Nach dem Mord bleibt Mose zuerst mal ein bisschen zu Hause. Am zweiten Tag erst geht er hinaus, Vers 13, und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander, und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Zuerst war er ein Beschützer, jetzt benimmt er sich als Richter. Warum machst du das? Und es geht wieder nicht gut. Denn in dieser Situation wird deutlich, dass Mose Mord gesehen wurde. Der wird von Angst gepackt und zu Recht, denn wenn Pharao hört, was geschehen ist, dann erwartet ihm die Todesstrafe und er flüchtet. Vers 15, es kam vor den Pharao und der trachtete danach, Mose umzubringen. Dramatisch, der Adoptivsohn seiner Tochter. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Er hielt sich auf. Er wurde nach Apostelgeschichte 7, 29 ein Fremdling im Land Midian. Zuerst war er ein Prinz am Hof. Und auf einmal ist er niemand mehr. Er hat es zuerst gelernt, wer zu sein. Das jüdische Kind wurde Prinz. Jetzt muss er lernen, niemand zu sein. Und das ist eine Situation, die manche in dieser Welt auch erleben, dass man sozusagen abgestellt wird, dass man nicht mehr gefragt ist. Man erlebt das zum Beispiel bei einem Burnout durch Krankheit oder nach einer Ehescheidung, man ist auf einmal niemand mehr. Man muss einen ganz neuen Weg finden. Man kommt sich so nutzlos vor. Ich denke, am Hof wurde Mose oft gefragt, was meinst du, wie siehst du das? Und er wurde geehrt. Jetzt ist er anonym. Er ist in der Wüste. Und in einer solchen Zeit ist es sehr schwer, um nicht zuzugeben, nicht die Tür zu öffnen, wenn Bitterkeit anklopft, oder? Und fragen, warum hat Gott das zugelassen? Er hatte doch was mit mir vor. Wieso gibt es das, dass ich auf einmal niemand mehr bin, dass ich nicht gefragt bin, nicht gesehen bin? Wie ist das? Wir zweifeln oft an Gott, wenn wir aus dem Verkehr genommen worden sind. Aber in der Bibel sind eben viele große Gotteshelden Menschen, die eine solche Zeit erlebten. Und daraus können wir schließen, dass diese Zeiten wichtig sind. Dass es wichtig ist, eine solche Zeit zu erleben, wo wir Gott sicherlich dringender brauchen als je vorher. Das ist Gottes Absicht auch, dass wir das lernen. Dass wir nicht stützen auf Dinge dieser Welt, auf Ruhm oder Ehre oder eine Position oder Geld, sondern dass er der Einzige ist. Und dass wir ihn auch suchen sollen. Viele große biblische Helden, Mose, das wird jetzt 40 Jahre dauern, dass er sich in dieser Wüste aufhält. David, 15 Jahre auf der Flucht, 15 Jahre Flüchtling, der zukünftige König von Israel. Elia, gut ein Jahr, vielleicht zwei Jahre an einem Bach, ernährt von Raben. Immer wieder merkt man das. Und Mose wird sich 40 Jahre im Land Midian aufhalten und da wird er geformt. Eigentlich ist dort die königliche Akademie. Dort wird er nicht es lernen, nicht auf eigener Faust zu handeln, sondern auf Gott zu warten, Gott zu erwarten. Manchmal ist das notwendig, dass alle unsere Stützen weggenommen werden, damit wir alles von Gott erwarten. Und wir sehen auch, dass hier in dieser Zeit, dass sich vieles getan hat bei Mose. Er war zuerst jähzornig, er hat hier ja aus Jähzorn voreilig gehandelt. Später heißt es, dass er der sanftmütigste Mensch auf dieser Erde war. 4. Mose 12, Vers 3. Er war der sanftmütigste Mensch auf dieser Erde. Wie gibt's das? Aber das ist eben auch sehr hoffnungsvoll, oder? Dass Gott aus uns Menschen machen kann, die seinem Sohn ähnlich sind. Und man darf als Christ auch nie sagen, naja, ich bin nun einmal so. Ich bin jähzornig, ich war mein Vater auch. Ist genetisch veranlagt, da kann ich nichts dafür. Oder ich bin eben aufgewachsen in einer Umgebung, da haben die alle nur geschrien und ich schreie jetzt auch. Oh, kann nicht anders. Das können und dürfen wir nicht sagen. Das heißt in Philipper 1, Vers 6, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen wird, vollenden wird. Bis Jesus wiederkommt. Also wir sind hier so, wie wir sitzen, wir sind Baustellen. Es wird an uns gearbeitet. Und von daher dürfen wir auch ein bisschen Geduld miteinander haben. Aber wir dürfen uns auch sagen, freue dich, Gott arbeitet an dich. Und denk mal darüber nach, was er vorhat. Was hat er vor? Dann lesen Sie mal Galater 5, 22. Was Gott alles in uns schenken will, entwickeln will, die Frucht des Geistes, Geduld, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Freude, die Frucht des Geistes. Und hier in der Wüste arbeitet er an Mose und es ist ein Prozess, das vielleicht ein Leben lang dauert, aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Stellen Sie sich das mal vor, dass Gott mit Ihnen, mit dir vorhat, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Das ist auch so ein alter Gedanke. Menschen sind ja nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Aber da ist vieles zerstört, da ist vieles kaputt gegangen und Gott will uns zurückbringen zu diesem Bild. Er will das neu in uns entwickeln. Gut, zurück, 2. Mose 2. Und da ist der Mose ist bei einem Brunnen, da setzt er sich hin. Und dann heißt es, dass es einen Priester gab in Midian, der hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen. Die füllten die Trinkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu trinken. Und da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Hier sieht man wieder das Herz. Er kommt auch für die Bedrückten. Diesmal tötet er niemand. Er wird wahrscheinlich aber klar geredet haben und er hat den Mädchen geholfen. Und das sieht danach aus, dass das so ein kleiner Vorfall ist, vielleicht ein Zufall. Aber für Mose ist es der Anfang guter Dinge, denn er heiratet eines dieser Mädchen. Es gibt in Gottes Werken keinen Zufall. Und in 2. Mose 2, 21 ist er dann eingeladen bei dem Vater dieser Mädchen. Und dann heißt es, und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zippora, das bedeutet kleiner Vogel, zur Frau. Es ist nicht selbstverständlich, denn dieses Wort einwilligen in Vers 21 hat in hebräischer Sprache etwas von einem sich überreden lassen in sich. Ich denke, Mose musste sich daran gewöhnen, ich bleibe hier und jetzt ist diese Frau für mich gemeint, ich weiß es nicht, es ist alles noch so neu. hat das alles nicht gedacht, dass das so laufen würde. Und dann heißt es später in Vers 22, dass sie dann ein Kind bekommen, einen Sohn, und dass Mose diesem Sohn den Namen Gersom gibt. Und in diesem Namen spricht, aus diesem Namen spricht sein Heimweh. Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Ich bin ein Fremdling geworden. Zuerst musste er seine Herkunftsfamilie verlassen. Er wurde von seiner Mutter abgegeben. Wie wird er das empfunden haben als Kind? Die Mutter ist gegangen, ist nie mehr gekommen. Dann wurde er erzogen, hatte sich daran gewöhnt, am Hof zu leben. Da musste er wieder sich trennen von dem. Und jetzt ist er in einem Land, das er nicht kennt. Und der erste Sohn heißt dann Gersom. Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Er befindet sich im Exil. Midian ist nicht sein Zuhause. Ist es auch nicht. Midian ist eine Haltestelle. Es gibt in unserem Leben immer wieder Haltestellen, von woraus Gott uns weiterführen wird. Manchmal werden Haltestellen sehr angenehm und wir wollen bleiben. Aber dann sagt Gott, sagt dann wieder, also es ist Zeit zu gehen. Mose wird vorbereitet auf seinen Dienst. Und jetzt wird er zuerst mal Hirte. Und zwar Hirte seines Schwiegervaters. Kind, Prinz, Hirte. Boah. Schwierig, oder? Was wird er sich dabei gedacht haben? Da braucht man nicht nur Sanftmut, da braucht man auch Demut. Aber er wird vorbereitet, um später Hirte seines Volkes zu sein. Er lernt es jetzt, Schafe zu weiden. Er lernt es, für sie zu sorgen. Er lernt es auch, sie zu beschützen, sie dorthin zu bringen, wo es saftige Wiesen gibt, wo es Grünes gibt oder Wasser gibt. Und später wird er eben Hirte des Volkes sein. 2. Mose 2, 23 und 24, viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Immer wieder greift diese Geschichte zurück auf die alte Geschichte. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Es wird aus dir ein Volk hervorgehen. Du wirst der Vater viele Völker werden, aus Juden und aus Heiden. Und ich habe euch ein Land versprochen. Ich verspreche euch ein Land, wo ihr wohnen dürft. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. So wichtig ist das, dass dieses zweite Buch Mose, wie ich gestern schon sagte, mit und anfängt. Die Geschichte wird fortgesetzt. Die verstehen wir auch am besten, wenn wir zurücklesen. Wenn wir schauen, was vorher geschehen ist. Sicherlich haben die Leute in Ägypten inzwischen gedacht, dass Gott sie vergessen hatte. Hunderte Jahre haben sie geschrien. Und ich denke, das habe ich gestern auch schon gesagt, solche Zeiten kennen wir auch. Dass wir beten und denken, Gott ist anderswo beschäftigt anscheinend. Oder ich bin ihm überhaupt nicht wichtig. Er sieht mich nicht, aber Gott sieht. Und interessant ist, dass das, was hier geschieht, auch schon in 1. Mose erwähnt wurde. Es war in 1. Mose 15, Vers 13. Er hat mit Abraham gesprochen und Abraham gesagt, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same, dein Nachkomme ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das ist ein 1. Buch Mose. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Das war eine Prophezeiung. Und die sehen wir hier jetzt geschehen. Ist fantastisch, oder? Wie die Bibel eine große Einheit ist, wie Gott dabei ist, dieses Plan auszuführen. Und darum heißt es auch in Apostelgeschichte 7, Vers 30, als 40 Jahre erfüllt waren. Das Volk in Ägypten hat gedacht, Gott hat uns vergessen. Wir sind schon hunderte Jahre hier. Das Schreien wird immer lauter, weil sie immer stärker bedrückt werden. Aber im Himmel sind schon längst alle Hebel in Bewegung gesetzt worden. Und Gott ist dabei, einen Mann vorzubereiten und der braucht 80 Jahre. Denn mit 80 Jahren wird er gerufen. Und 80 Jahre, wo man denken könnte, es geschieht nichts, es passiert nichts. Was soll denn das? Aber Gott weiß, was los ist. Wir sind bei 2. Mose 3 angekommen. Mose ist inzwischen 40 Jahre lang schon Hirte gewesen. Er hütet die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Mose ist verantwortlich für Kleinvieh. Er zieht mit seinen Schafen umher, immer auf der Suche nach einem guten Weidegrund. Und so kommt er über die Wüste hinaus bis an den Berg Gottes, den Horeb. Hier gibt es Wasser, hier gibt es genügend Nahrung für die Tiere. Und dieser Berg werden wir in den nächsten Tagen immer wieder, davon werden wir immer wieder hören, weil dieser Berg in seinem Leben eine große Rolle spielen wird. Und letztes Jahr, die da waren bei der Elia-Serie, haben gesehen, dass dieser Berg auch bei Elia sehr wichtig war. 2. Mose 3, Abvers 2. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Der Mann ist 40 Jahre lang unterwegs gewesen in der Wüste und er kennt dieses Phänomen, dass ein Dornbusch spontan zu brennen beginnt, weil die Sonne brennt und der Dornbusch trocken ist. Er hat es aber noch nie gesehen, dass der Dornbusch nicht verzehrt. Ich kann mir so vorstellen, dass er zuerst gedacht hat, naja, ein Dornbusch brennt. Es geht von selber vorbei, also wenn der verbrennt ist, ist das aus, habe ich schon öfters gesehen. Aber dieses Phänomen, dass der Dornbusch nicht verzehrt, ist total seltsam und sein Neugier wird geweckt. Und er macht sich auf den Weg, um, Vers 3, diese große Erscheinung anzusehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Wir wissen inzwischen aus Vers 2, dass der Engel des Herrn in der Feuerflamme ist. Dass Gott in der Feuerflamme ist. Und ich weiß nicht, ob man hier auch denken dürfte, schau mal ganz vorsichtig, er weiß nämlich alles, was mich sehr freut. Der Engel des Herrn ist im Alten Testament oft eine Vorerscheinung von Jesus. Es ist ein Engel, der nicht im Namen Gottes redet, sondern als Gott redet und auch Herr genannt wird. Wir haben den Engel des Herrn schon bei Hagar gesehen, in 1. Mose 16. Da ist er an Hagar erschienen. Und jetzt ist der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten in dem Dornbusch. Und während Mose näher kommt, ruft Gott zu ihm: Der Herr sah, Vers 5, 4, dass er hinzutrat, um zu schauen, und so rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Und er sprach: Hier bin ich. Es kommt ein paar Mal in der Bibel vor, dass Gott jemandem zweimal bei Namen ruft. Und man könnte fast sagen, das ist fast immer Alarmstufe 1. Das, was wichtig ist. Wer weiß, wo das sonst noch passiert? Samuel, Samuel. Und was antwortet Samuel? Der geht zuerst 2-3 Mal zum Priester und der Priester sagt: Ich habe dich nicht gerufen. Und dann sagt der Priester: Wenn du das wiederhörst, dann sagst du: Hier bin ich. Und wo sonst? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In Apostelgeschichte. Martha, Martha. Du bist so beschäftigt, aber eins ist nötig. Abraham, Abraham, tu deinem Sohn nichts an. Und auch interessant in 1. Mose 46, Vers 2, Jakob, 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 Jakob. Ich will das lesen. Denn hier in 1. Mose 46, wo es um Jakob geht, das war das letzte Mal, dass Gott sich offenbart hat bis jetzt. Also da sind einige hundert Jahre vorbeigegangen. 1. Mose 46, Verse 2 bis 4. Und Gott sprach zu Israel, zu Jakob in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Und er sprach: Hier bin ich. Und da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Er musste ja mit seinen Söhnen dorthin. Denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Wieder aus 1. Mose. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf und Josef soll dir die Augen zudrücken. Jakob ist ja in Ägypten gestorben. Wieder eine Prophezeiung. Jakob, Jakob. Und hier Mose, Mose. Eine sehr wichtige Erscheinung Gottes. Und Mose reagiert, so wie man eigentlich reagieren soll. Vers 4 in 2. Mose 3, hier bin ich. An diesem Moment zeigt sich bei ihm keine Spur von Angst. Er gibt einfach Antwort und die Antwort ist sehr stark, hier bin ich. Das sagt schon etwas über einen vertraulichen, vertrauten Umgang mit Gott, oder? Und ich hoffe so, dass wir auch reagieren, wenn wir aus dem Wort Gottes oder sonst Gottes Stimme erfahren und erkennen. Dass wir nicht erschrecken und uns verstecken, sondern dass unsere Beziehung zu Gott so ist, dass wir einfach sagen können, hier bin ich. Ich freue mich. Ich freue mich, dich zu hören. Sag mir, was du sagen willst. Hier bin ich, dein Knecht hört. Das sagte Eli Samuel, wenn du wieder diese Stimme hörst, dann sagst du, hier bin ich, dein Knecht hört. Das will Gott von uns hören. Dort will er uns haben. Dort, wo wir ohne Vorbehalt, ohne Wenn und Aber sagen, hier bin ich. Aber leider ist es so, dass bei Mose dieses Wenn und Aber dann doch noch nachkommt. Wie auch oft bei uns. Denn was Gott von Mose fragt, was Gott überhaupt von Menschen fragt, ist nicht immer so einfach. Und sagen wir, Gott kann das nicht anders gehen. Warum muss ich das sein? Aber hier sagt er noch, ohne Vorbehalt, hier bin ich. Und dann redet der Herr weiter, Vers 5, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, Amram, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott ist der Heilige. Und uns gebührt Respekt und Ehrfurcht. Wir haben gerade davon gesungen. Und manchmal habe ich Angst, dass wir das ein bisschen vergessen. Dass Gott heilig ist und wir nicht. Dass wir uns auf einer ganz anderen Ebene befinden als Gott. Dass wir zwar wissen dürfen, dass er uns als Kinder annimmt. Dass Jesus uns sogar Freunde nennt, aber dass wir nicht vergessen, dass wir manchmal vergessen, wer er ist. Jesus ist ein Freund, aber kein Kumpel, den wir gebrauchen können, um unsere Ziele zu erreichen oder unsere Wünsche zu erfüllen, der uns segnen soll, der dabei sein soll, immer wieder, der uns retten soll. Er ist und er bleibt der Heilige. Und darum zieht Mose seine Schuhe aus, seine Schuhe, woran das Staub dieser Erde klebt. Wir dürfen freimütig in Gottes Gegenwart erscheinen, heißt es in Hebräer 4, Vers 16. Freimütig dürfen wir ein- und ausgehen zum Thron der Gnade und auch Gnade finden, aber nie ohne Ehrfurcht, nie ohne Respekt, weil er der Heilige ist, der Reinheit von uns verlangt. Und darum soll Mose seine Schuhe ausziehen. Darum ist es nötig, dass wir immer wieder unsere Sünden bekennen. Dass wir den Staub, der an uns klebt, von Gott entfernen lassen, immer wieder, damit wir unbeschwert vor ihm treten können. Das vergessen wir manchmal, oder? Dass er der Heilige ist. Ich bin Gott, sagt er. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Dort, wo wir mit Gott verkehren, dort, wo wir mit Gott umgehen, ist ein heiliger Ort. Und wenn wir mit Gott wandeln wollen, wozu wir ja eingeladen sind, dann bedeutet das, dass wir eigentlich immer in seiner Heiligkeit anwesend sind, dass wir immer uns reinigen müssen. Dass wir nicht sündigen können und dann erwarten, dass Gott uns doch bei einer ganz anderen Sache wieder hilft. Zieh deine Schuhe aus. Und während Mose das tut, stellt sich Gott vor, ich bin der Gott deines Vaters. Und an dem Moment verbirgt auch Mose sein Angesicht, weil die Anwesenheit des heiligen Gottes zu viel für ihn ist, fast unerträglich. Er fürchtet sich. Es ist so etwa wie bei Petrus, kurz vor seiner Berufung beim Fischfang, als Gott, als Jesus das Wunder eines großen Fischfangs gab. Wir kennen die Geschichte, oder? Aus Lukas 5. Und da sagt Petrus, geh aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Vorher haben sie ganz gemütlich noch gemeinsam in dem Schiffchen gesessen und auf einmal entdeckt Petrus, hoppla, das ist nicht irgendein Meister, das ist der Herr. Und was jetzt folgt, ist eine Rede Gottes. Er fängt damit an, dass er Mose sagt, dass er gesehen und gehört hat. Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich finde das so toll. Auch wenn das Volk gemeint hat, dass Gott nicht da war, auch wenn sie das so empfunden haben, dass Gott nicht hört und sich nicht meldet, weil er vielleicht anderswo beschäftigt ist, dann ist es immer noch so, dass er ein Gott ist, der sieht, der hört und der kennt. Das alles wird hier gesagt. Ich habe ihr Geschrei gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Auch wenn Gott geschwiegen hat, ist ihm die Lage seines Volkes nicht entgangen. Er war interessiert, er sah, er hörte. 2. Mose 3, Vers 16. Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Das ist die Wahrheit über Gott. Er sieht, er weiß. Er kennt Psalm 139, kennen wir, oder? Herr, du weißt alles. Du kennst meine Gedanken sogar von ferne. Du weißt, was ich sagen werde. Hagar, auf der Flucht, schwanger in der Wüste. Der Engel des Herrn kommt zu ihr und redet mit ihr. Und dann gibt sie Gott einen Namen nach dem Gespräch und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16. Und dann fügt sie noch hinzu, eigentlich so ein Nachgedanke, und habe ich dich eigentlich gesucht? Nein, du hast mich gesucht. Was für ein Wunder, du bist ein Gott, der mich sieht, der wusste, wo ich war, der mir entgegengekommen ist, der mich aufgesucht hat. Und jetzt, wo ich mit dir rede, merke ich, du weißt alles. Das kann bedrohend sein, das kann aber auch sehr trostreich, trostvoll sein. Ich finde das gewaltig, dass mich Gott noch besser kennt, als ich mich kenne. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der hört und der kennt. Und er hat das Elend seines Volkes nicht nur wahrgenommen, er hat es gesehen. Es hat sein Herz berührt, bewegt. Und so ist er herabgekommen, um sie zu retten und nach Vers 8, um euch aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das hört sich an wie ein Traum. Wenn man in Ägypten ist, in der Sklaverei und wahrscheinlich nicht viel zu essen bekommt, nur arbeiten muss, dann hört sich das an wie ein Traum. Aber dann kommt für Mose ein Moment, wo es etwas weniger angenehm wird. Vers 10. So geht nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Vor allem nach 40 Jahren nicht in der Wüste. Er hat sich daran gewöhnt, es ist gut geworden. Er hat ein Kind, er hat eine Frau, er hat einen Schwiegervater, er hat sein Leben. Und jetzt wird das Leben so aufgerüttelt. Ich habe was mit dir vor, sagt Gott. Es ist wunderbar, wenn Gott wirkt und Wunder tut, oder? Aber am liebsten tut er es ohne mich. Ich schaue gerne zu und ich bin auch bereit zu beten und ich will Gott dafür danken. Aber ich hätte gern, dass er das mit anderen Menschen macht, vor allem wenn das gefährlich wird. Dann kann er doch besser andere Menschen nehmen als mich. Und für Mose ist das natürlich gefährlich. Ich denke, wir kennen das, oder? Wir beten für Jugendleiter in der Gemeinde. Es bewegt uns, dass es zu wenige Mitarbeiter gibt für das eine oder andere Projekt. Wir beten dafür, aber Herr, ich nicht. Aber Gebet ist gefährlich übrigens, das möchte ich ganz kurz sagen. Denn Gebet bewegt nicht nur was im Himmel, es bewegt auch etwas in uns. Und es kann sein, dass während wir beten, dass wir entdecken, hoppla, wir haben da vielleicht eine Verantwortung. Fürbitte schlägt eine Brücke zwischen Interesse und Engagement. Nehemia war interessiert, wie sieht das aus in Jerusalem, er hatte eine schöne Position am Hof Und er hörte, er erfuhr, dass Jerusalem in Trümmern lag, noch immer, obwohl einige schon zurückgekehrt waren aus dem Exil, fängt an zu beten, zu fasten, zu weinen. Und das Nächste, das wir erfahren, ist, dass er einen Sonderurlaub bekommt und dort mitbaut. Also passen wir auf, wenn wir beten, für ein Wunder. Denn es kann sein, dass Gott uns gebrauchen will. Mose' erste Reaktion ist dann auch nicht direkt positiv. Er spricht zu Gott in Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Die Reaktion kennen wir, oder? Wenn was von uns gefragt wird, ich bin doch, ich nicht. Ich? Ich kann das nicht. Und Gott reagiert ganz stark. Er sagt, ich will mit dir sein. Ich rufe dich, aber ich sende dich nicht alleine. Ich gehe mit. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Ich denke da an eine Aussage von David, der in 2. Samuel 22, 30 gesagt hat, mit dir, Herr, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott kann ich über Mauer springen. Toll. Mit dir, Gott, kann ich einiges. Weil du es bist, der durch mich arbeitet. Ein solches Vertrauen muss man lernen und muss man üben. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir erkennen, wer Gott ist, wie groß er ist und dass für ihn nichts unmöglich ist. Mose ist an diesem Moment anscheinend noch nicht so ganz weit. Er wird jetzt eigentlich gefangen genommen von seinen Emotionen. Er weiß ja, was zurückliegt, was er dort angestellt hat, und er denkt, wie soll das gehen? Erkennen mich die Leute noch? Es war 40 Jahre vergangen, aber. Und Gott sprach, ich will mit dir sein, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Wenn Gott uns zu etwas ruft, dann wird er auch dafür sorgen, dass das wird. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, er sagt nicht, Mose, mit dir will ich es mal versuchen. Schauen wir, wie weit wir gemeinsam kommen. Nein, ich berufe dich und du wirst das Volk aus Ägypten führen. Glaubst du das, Mose? Nein, eigentlich noch nicht. Ich bin mit dir. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es wurde auch den Jüngern gesagt, als Jesus sich verabschiedete, ich sehe, ich bin mit euch bis an das Ende der Weltzeit. Rechnen wir damit, dass Gott mit uns ist? Dabei haben wir es eigentlich noch besonders gut, denn Gott ist nicht nur mit uns, er ist in uns. Wir erinnern uns, dass Jesus gesagt hat bei seinem Abschied, ich lasse euch nicht alleine. Ich sende euch einen Tröster, der für immer bei euch sein wird. Und wir wissen, dass der Tröster in uns lebt, womit Gottes Anwesenheit unter uns eine Inwesenheit geworden ist. Stark, oder? Und eigentlich sollten wir deswegen alle so weit sein, dass wir sagen, mit dir kann ich über Mauern springen. Also Gott, wenn du möchtest, dass ich in meiner Gemeinde etwas tue, was ich noch nie getan habe, oder dass ich zu der Nachbarin gehe und mit ihr rede, während sie immer so unfreundlich ist, naja, dann wirst du schon dabei sein. Und dann wirst du das ermöglichen. Das war der erste Vorwand, doch nicht ich. Und dann kommt der zweite Vorwand in Vers 13. Und Mose sprach zu Gott, aber siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, ja, was ist sein Name, was soll ich denn ihnen sagen? Stark. Was soll ich denn sagen? Und Gott spricht zu Mose in Vers 14, ich bin, der ich bin. Darüber können wir jetzt eine ganze Stunde reden. Überleg das mal heute. Ich bin, der ich bin. Hier spricht der Ewige. Und die Ewigkeit spricht auch aus seinem Namen. Ich war schon immer, ich bin heute und ich werde für immer sein. Ich stehe über alles. Ich bin nicht geschaffen worden, ich war. Ich habe geschaffen und ich werde schaffen. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Eine größere Sicherheit, als mit diesem Gott zu gehen, gibt es wirklich nicht. Es gab in der Zeit viele Abgötter, in unserer Zeit auch noch. Aber die sind hilflos, sie sind machtlos. Die sind nichts. Haben wir letztes Jahr gesehen bei Elia mit Baal. Die sind nichts. Man hat sie angebetet, man hat alles Mögliche gemacht, hat getanzt, rituelle Tänze aufgeführt, man hat sich verletzt mit Messern, hat alles nichts geholfen. Hier ist der Gott, der immer schon war, der nicht geschaffen wurde, der immer war. Frag mich nicht, wie das ist, ich verstehe das nicht. Ich nehme das an, weil ich kann so weit nicht denken. Ich bin begrenzt. Aber ich nehme das an. Ich bin der ich bin. Und dann kommt kurz ein Auftrag, er soll die Ältesten von Israel versammeln, wahrscheinlich die Häupter der Stämme Israels, ab Vers 16. Und er soll zuerst mit ihnen reden, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen. Und er hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter, Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das war sehr weise. Rede zuerst mit den Ältesten. Wenn die überzeugt sind, dann steht ihr zusammen, dann steht ihr stark. Und das ist wichtig. Ja, und dann soll er mit den Ältesten, Vers 18, zum König von Ägypten gehen und sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, lasst uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Zuerst erbitten sie, fragen sie um 3 Tage Urlaub. Das ist auch sehr weise. Wenn die gleich gesagt hätten, wir wollen gehen und wir kehren nie mehr zurück, ja, das wird ja nichts. Sie sollen sie erst mal um 3 Tage bitten. Aber jetzt kommt es, Vers 19. Da sagt Gott, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Ja, da würde ich sagen, Gott, warum reden wir denn überhaupt? Wenn du schon weißt, dass das nichts wird, wieso soll ich dann überhaupt hingehen? Dann lass mich doch hier in Ruhe weiterleben mit meinen Schafen und mit meiner Familie. Und hier liegt ein großes Geheimnis, das uns immer klarer werden wird. Gott hat was Großes vor. Er wird sich offenbaren in Ägypten. Und zwar so groß und so mächtig, dass die Geschichte bis heute bekannt ist. Ist noch bekannt, oder? Und damals ist diese Geschichte in der ganzen antiken Welt gelaufen. Da gibt es einen Gott, der lebt. Und dafür braucht Gott die Widersetzlichkeit des Pharaos. Pharao muss widersetzlich sein, damit Gott immer größere Wunder tun wird, damit das immer deutlicher wird. Das ist Gottes Weg hier. Und darum sieht das ganz negativ aus, aber ist eigentlich sehr positiv. Denn wenn Pharao nicht widersetzlich gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, natürlich, dann hätte man also auch sagen können, naja, das Volk ist irgendwann ausgezogen. Und wie das genau vor sich gegangen ist, keine Ahnung. Dann hätte man nicht gewusst, dass das durch Gottes Hand geschehen ist. Aber jetzt mit den Plagen und alles, was auf uns zukommt heute Abend, da wissen wir, wie groß Gott ist. Und von daher sagt Gott, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Und Vers 21, ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst. Und so weiter. Naja, was Mose jetzt sagt, verstehe ich total, oder? Kapitel 4, 1, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Jetzt versucht Mose wirklich frei zu werden, er versucht seine Aufgabe loszuwerden und ich verstehe das. Denn das, was ihr jetzt gehört habt, ist ja umwerfend, oder? Ich finde das interessant, dass Mose es nicht gewagt hat, Gott zu sagen, ja, aber wenn das sowieso nichts wird. Und jetzt sagt er, sie werden mir nicht glauben, nicht auf mich hören. Und jetzt gibt Gott ihm 2 Zeichen. Wir werden das jetzt nicht so genau durchlesen, machen Sie das bitte später. Zuerst ist das Zeichen des Stabes, der Stab Mose verändert sich in eine Schlange und verändert sich dann auch wieder zurück. Und dann gibt es ein Zeichen mit der Hand. Diese Hand wird erst aussätzig. Wenn er die zurückzieht, wird sie wieder heil. Das sind ganz beachtliche Zeichen. Vers 8, wenn sie dir nun nicht glauben, nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diese beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Es wird immer spannender, oder? Und wir entdecken später auch, dass die Magier, die Zauberer des Hofes, einige dieser Zeichen nachahmen können. Also ganz überzeugend ist das noch nicht. Und jetzt kommt es, Vers 10. Ach Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Es ist so auffallend, wie kreativ wir sind, wenn es Ausreden betrifft. Was wir uns alles ausdenken. Obwohl ich auch Verständnis dafür habe, wie Mose sich gefühlt hat. Aber wir haben bisher nichts davon erfahren, dass er eventuell sprachgestört sei oder gewesen sei oder dass er einen schwerfälligen Mund, wie er das sagt, oder eine schwere Zunge hatte. Er hat wahrscheinlich nicht viel gesprochen als Hirte, aber er konnte sprechen. Und so akzeptiert auch Gott nicht das, was Mose hier sagt. Vers 11, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind gemacht? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Jetzt haben wir alle Einwände besprochen und ich habe dir gezeigt, wie das wird und dass du mit mir rechnen darfst. Und jetzt ist Mose ganz verzweifelt und in Vers 13 sagt er dann, ach Herr, sende doch, wen du senden willst, nur mich nicht. Und jetzt ist klar, dass Mose nicht will. Bis jetzt hat sich das so angehört, dass er wirklich seine Einwände habe ich verstehen können, aber jetzt ist klar, dass er nicht will. Herr, sende doch, wen du senden willst, nur mich nicht. Und jetzt ist Gott mit seiner Geduld zu Ende. Es gibt Situationen, da gehen wir zu weit. Da überschreiten wir Grenzen. Das ist eine ganz ernste Situation und Gott wird zornig über Mose in Vers 14. Er kommt ihm aber auch wieder entgegen. Unser Gott kann zornig sein, aber er ist immer wieder gnädig. Weißt du denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Ja, wie soll Mose das wissen? Er hat ihn ja 4 Jahre erlebt zu Hause, da war er ein Kind. Siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Das ist fantastisch. Die haben sich 75 Jahre wahrscheinlich nicht gesehen. Und Aaron wird jetzt eine Nachricht von Gott bekommen, dein Bruder lebt, er lebt in Midian, zieh ihm entgegen. Da freust du dich, oder? Das ist doch unglaublich, dass man sich wieder sieht. Ich war, über Weihnachten habe ich eine lange Reise gemacht, ich habe meinen Bruder besucht in Südafrika. Es war 30 Jahre her, dass ich bei ihm war. Wir haben uns so gefreut. Seine Frau ist ganz verrückt geworden, wir haben nur über früher geredet und über das, was wir alles miteinander erlebt haben und wie das war, als die Mutter noch lebte und so weiter und so fort. 30 Jahre war ich nicht da. Und jetzt ist das so ähnlich hier. Wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Gott spricht nicht mit Mose darüber, ob er eventuell doch nicht gehen sollte. Das steht fest. Er geht überhaupt nicht ein, er kommt ihm aber immer wieder entgegen und sagt, okay, wenn du meinst, dass du nicht sprechen kannst, dann hast du noch einen Bruder. Und den will ich jetzt herholen, der besucht dich, er kommt dir entgegen und ihr dürft zusammenziehen. Immer wieder in der Geschichte von Mose sehen wir, dass Gott ihm Menschen schenkt. Die Ältesten, das sind ja auch Menschen, mit denen sie reden werden. Miriam hat es gegeben. Und es gibt immer wieder andere, die ihm zur Seite stehen. So wirkt Gott auch, dass wir unterwegs in unserem Leben immer wieder Menschen auf unserem Weg bekommen, die uns helfen. In schweren Zeiten wie in guten Zeiten, Weggefährten, wie es Ruth für Naomi war, oder Jonathan für David, oder Paulus für Silas, oder Barnabas für Paulus, oder Barnabas für Johannes Markus. Immer wieder Menschen, Mitmenschen, die Gott uns schenkt, Menschen auf unserer Ebene, weil Gott weiß, dass wir das auch brauchen. Natürlich ist Gott letztendlich derjenige, der der größte Freund ist. Aber er weiß auch, dass wir es brauchen, Menschen zu sehen wie wir Und Menschen, er hat uns ja aus Menschen gemacht und er hat auch gesagt, damals ist es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ehe, das bezieht sich auf uns als Gemeinschaft Gottes. Das Volk Gottes wird immer auch Gemeinde genannt. Sie sind zusammen, sie ziehen zusammen. Und da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und er sprach zu ihm, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Interessant, Mose erzählt nicht die ganze Geschichte. Er sagt nicht, Gott hat mich beauftragt, um mein Volk jetzt zu retten, um mit Pharao zu reden, das zuerst mal sagt, nein, ich möchte einfach mal sehen, wie es meinen Leuten geht. Und Jethro sagt, okay, geh hin in Frieden. Aber der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück. Und der Herr sprach, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Puh, zumindest das. Eine gute Nachricht. Die leben alle nicht mehr und die wissen wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich frage mich manchmal, er hat doch einen Mann ermordet. Wo war die Strafe Gottes? Aber wie gesagt, die Strafe Gottes fand in der Wüste statt. Und wenn ich das nachfragen will, dann habe ich eigentlich keinen Grund, denn so hat Gott das gemacht. Und er hat nirgends gesagt, dass der Mord okay war. Aber Mose hat seine Strafe gehabt und jetzt bekommt er den Auftrag. Anscheinend ist er so weit, dass das jetzt geht. Und Mose nahm seine Frau und seine Söhne, er hat inzwischen noch einen Sohn bekommen, Eliezer, und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Und er nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Seine Frau kommt mit und zwei Söhne. Später kehren die zurück zu ihrem Vater. Später kehrt seine Frau zurück zu ihrem Vater mit ihren beiden Söhnen. Und dann sehen sie sich sehr lange nicht. Jetzt aber kommt sie mit. Und der Herr sprach zu Mose, und damit enden wir, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich will aber sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Ich finde das sehr ehrlich von Gott. Dass er Mose nichts vormacht, dass er Mose keine Hoffnung gibt, wo es keine Hoffnung gibt, sondern dass er Mose ehrlich sagt, du, das wird hart. Das wird hart. Aber jetzt denk mal dran, was ich alles gesagt habe. Ich bin mit dir und ich bin der, ich bin. Ich bin nicht ein Mensch, der das dann auch nicht verkraften kann. Ich bin Gott. Ich bin der Gott deiner Vorväter. Und die Verheißung von damals gilt noch immer und jetzt darfst du das glauben. Wir werden das zusammen schaffen, du und ich. Ich habe dich gewählt. Ich bin mit dir. Und jetzt gebe ich dir auch noch Aaron. Wenn du das brauchst, mit einem Menschen zu reden und wenn da mal ein Moment ist, wo du sagst, Aaron, rede du lieber. Ich bete, du redest. Kennst du das? Dann ist das auch in Ordnung. Und du sollst, Vers 22, zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Der Herr. Nicht irgendein Abgott, so spricht der Herr, der Ewige. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott ist der Vater dieses Volkes. Immer wieder in der Bibel heißt es, dass Israel sein Eigentum ist, sein geliebtes Kind ist, dieses Volk, bis heute. Sein Volk, wofür Jesus auch an erster Stelle gekommen ist. Das heißt in Johannes, dass Jesus zu den Seinen kam. Die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Und eigentlich dadurch, dass das Volk Gottes ungehorsam gewesen ist, immer wieder ist für uns eine Tür aufgegangen, dass wir, die wir aus den Heiden sind, auch dazu gehören dürfen. Aber Israel ist Gottes erstgeborener Sohn. Ich habe sehr mit meiner Schwägerin darüber gesprochen in Südafrika, weil sie Jüdin ist. Ich habe gesagt, du bist so was Besonderes. Weißt du das eigentlich? Da sagt sie, wieso? Sie ist nicht gläubig. Und ich hatte auch viel dafür gebetet und ich habe mit ihr dann, sie hat eine Bibel, und ich habe dann mit ihr so von Anfang an alles so ein bisschen durchgenommen. Ich sagte, schau, was alles über dein Volk hier geschrieben steht. Und dass Jesus, Jeshua, gerade für euch auch gekommen ist. Das müssen wir uns merken. Dieses Volk ist nicht irgendein Volk. Es ist mein erstgeborener Sohn. Und darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. Das wird Pharao hören. Du denkst, das sind deine Sklaven. Du denkst, das ist dein Besitz. Aber es sind meine Kinder, es ist mein Volk. Ich habe dieses Volk auserwählt. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Das hat auch etwas in sich von Loben und Danken und Feiern. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen einen erstgeborenen Sohn umbringen. Da steckt sehr viel drin. Israel ist Gottes Sohn. Und Gott wird später alle Erstgeborenen von Israel umbringen. Und viel später wird Gott seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus umbringen lassen für uns. Das sind so diese Linien, diese großen Wahrheiten hinter dieser Geschichte. Geht schon tief, oder? Spannend. Wir haben genug, denke ich. Ja. Ich bin, der ich bin. Das ist unser Gott. Das ist ihr Gott. Und es kann sein, dass er sie oder dich heute ruft, dass er eine Aufgabe für dich hat. Vielleicht nur eine kleine Aufgabe. Denkst du? Aber in Gottes Reich gibt es keine kleinen Aufgaben. Es ist nur so, dass er uns das anvertraut, was wir können, was wir wagen und manchmal ein bisschen mehr. Und dann kommt er mit. Und das alles nimmt er mit und ist wichtig in seinem großen Plan. Wie Rahab, ich habe sie gestern erwähnt, eine Hure aus Jericho, die nimmt zwei Männer auf. Da denken wir, naja, und? Äußerst wichtig. Und diese Heidin wird aufgenommen, sie darf zum Volk Gottes gehören, genauso wie wir das bei den Hebammen gesehen haben in Ägypten. Gott hatte ihnen ein Haus gebaut, heißt es. Die wurden aufgenommen. Die durften dazugehören. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und der Herr sprach zu Mose, und der Herr sprach zu Mose, und der Herr sprach zu Mose. Und der Herr spricht auch zu uns. Und wir dürfen beten, dass Gott uns in diesen Stunden, in diesen Tagen auch zeigt, was er uns mit dieser Geschichte sagen will. Es geht nicht darum, dass wir Kenntnisse hier irgendwie sammeln, dass wir die Bibel, dass wir mehr Fakten, mehr Tatsachen wissen. Es geht darum, dass wir das verstehen. Dass uns die große Geschichte klar wird, dass uns mehr klar wird, wer Gott ist, dass wir ihn mehr verehren, mehr lieben, dass wir mehr staunen über ihn. Und dass wir auch so weit kommen, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Kannst du was mit mir anfangen? Ich bete so oft, dass du mich segnest, aber vielleicht darf ich auch mal beten, dass du mich zum Segen setzt. Du willst ja für mich da sein, aber ich möchte jetzt auch mal für dich da sein. Das ist ein Umkehr in unseren Gedanken, oder? Dass nicht Gott nur für uns da ist, sondern dass ich für ihn da bin, dass ich vielleicht auch was tun darf in dieser großen Geschichte, dass er mich zum Segen setzt. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir. Wir danken dir, wir danken deinem Vater, wir danken dem Heiligen Geist, dass es dich gibt. Und dass wir wissen dürfen, dass wir zu deinen Kindern gehören dürfen, Gott, weil dein Sohn für uns gestorben ist. Und wir danken dir auch für diese alte Geschichte, die uns helfen wird, auch unsere Geschichte besser zu verstehen. Das Evangelium besser zu verstehen, weil das hier ein Bild ist von dem, was du später auch selber getan hast, Jesus, als du unser Retter wurdest. Wir wollen dir danken für Mose, der so herrlich menschlich ist, mit dem wir uns identifizieren können. Wir danken dir, dass du ihn gebrauchen wolltest. Trotz allem, auch trotz seiner Vorwände, wo er sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich wage es nicht, suche bitte eine andere Person. Und wir beten, Herr, dass du uns dabei hilfst, ohne Vorbehalt zu sagen, hier bin ich, auch in diesen Tagen. Mach uns frei von den Sorgen und Gedanken, die uns so oft fangen, und schenke uns das, dass wir ganz offen sind für dein Wort. Dass wir das aufnehmen können und verstehen können, was du uns sagen willst. Und so beten wir, Herr, segne uns. Und wir beten auch, setze uns zum Segen, hier in diesen Tagen auch, füreinander. Wir danken dir, dass du unter uns bist, mitten unter uns, wie du auch mitten unter deinem Volk mitgezogen bist, aufgezogen bist. Sei du unter uns, Herr, und lehre uns. In Jesu Namen. Amen.